Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und als alles erstes ist eine Entschuldigung vonnöten, weil letzte Woche gab es keinen Podcast. Leider, weil irgendwie alle krank waren oder nicht da waren, die eigentlich mit mir letzte Woche über A Quiet Place Day One sprechen sollten und wollten. Und weil ich dachte, es ist vielleicht auch irgendwie komisch, wenn ich mich irgendwie alleine vor das Podcast-Mikrofon setze, haben wir gedacht so, okay, lassen wir ausfallen. Heute sind wir jetzt wieder voll dabei. Ich weiß nicht, erstmal Markus ist da. Hallo Markus.
Hallo.
Und Hardy ist da.
Hallo.
Hat jemand von euch A Quiet Place Day One gesehen?
Nee, nope. Bisher nicht.
Nicht. Okay, gut. Dann verweise ich euch einfach auf meinen YouTube-Videos, verlinke ich in den Shownotes. Dann könnt
das
ihr
ist einfach
mal
gemacht,
gucken.
Wie man im Film das auch macht, muss leise sein und schweigen.
Genau.
Obwohl und die erste Hälfte des Films ja nicht ganz so leise ist, nach allem, was ich so gehört habe.
Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Heute haben wir hoffentlich ein interessanteres Thema. Aber bevor wir uns darum kümmern, hier für euch nochmal der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und heute haben wir einen besonderen Deal, auf den wir euch aufmerksam machen wollen. Denn aktuell habt ihr die Möglichkeit, Paramount Plus bis einschließlich 9. Juli extrem günstig zu buchen. Nämlich 3 Monate zum Preis von einem. Nach Ablauf der 3 Monate gilt dann der reguläre Preis von derzeit 7,99 € monatlich. Wichtig ist nur, dieses Angebot gilt ausschließlich für neue und berechtigte ehemalige Abonnenten. Sollte dies auf euch zutreffen, lasst euch die Chance nicht entgehen, Serienhighlights wie Yellowstone, Knuckles oder Ein Gentleman in Moskau besonders erschwinglich zu streamen. Alle notwendigen Informationen und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. So, damit sind wir durch. Ich habe den wichtigsten Gefährten hier in unserem Podcast vergessen. Unser Ventilator brummt wieder, auch wenn es draußen eigentlich gar nicht so warm ist, aber die Luft, ich bin vorhin hier reingekommen, die Luft stand einfach nur so, weil irgendwie offensichtlich seit 3 Tagen niemand mehr hier drin war und das Fenster aufgemacht
hat. Und durch
so einen
Podcast wird es nicht besser, erfahrungsgemäß.
Ja. Und vor allen Dingen, dieser Podcast wird hier jetzt auch sehr, sehr heiß.
Oh yeah.
Sehr, sehr heiß, weil wir reden über Maxine.
Oder Triple X-in.
Genau, das ist das neue Crossover.
Oh ja.
Habe ich auch schon so ein Poster gesehen, wo sie Triple X mit Vin Diesel und Maxine
bietet
zusammengepackt
sich an.
Haben. War sehr, sehr cool. Und Maxine ist ja ein Film aus dem, ich habe es jetzt mal das Maxine Minks Universe genannt, von Regisseur Ty West. Da gab es ja zuerst den Slasher-Film X, wo es darum geht, dass eine Truppe junger, schöner Menschen eigentlich auf so einer kleinen Farm einen Porno drehen wollen. Und die Vermieter dieser Farm wissen aber gar nicht, was sie da eigentlich in ihrer Scheune abziehen, bis dann die ältere Dame des Hauses plötzlich anfängt, ein bisschen durchzudrehen. Und dann gab es ja relativ schnell, weil Ty West es einfach mal so nebenher gedreht hat und zur Überraschung aller, das Prequel dazu, nämlich Pearl, wo es um die alte Dame ging, die jetzt nur halt nicht mehr so alt war, aber da dann auch wieder gespielt von Mia Goth, wie übrigens auch schon in X, da hat sie eine Doppelrolle gehabt, nämlich von Maxine und der alten Dame. Und genau, dann hatten wir mit Pearl quasi das Prequel und jetzt sind wir bei Maxine angekommen, das so ein bisschen die Fortsetzung ist. Unser Final Girl Maxine aus X will jetzt in Hollywood großer Star werden und ergattert dann auch eine Rolle in dem heiß erwarteten Sequel The Puritan 2 und gleichzeitig wandert durch L.A. auch noch der Night Stalker, ein Serienkiller, den es ja tatsächlich auch gegeben hat und irgendwie scheinen auch mehrere Damen in Maxines Umfeld diesem Killer zum Opfer zu fallen, obwohl wir da dann auch noch nicht genau, ist es wirklich der Night Stalker oder ist es doch noch was anderes, möglicherweise auch etwas aus Maxines Vergangenheit. Und genau, da sind wir bei Maxine. Ich weiß nicht, mal bevor wir über die ersten Filme auch sprechen, würdet ihr sagen, man kann Maxine gucken, ohne dass man Pearl und X gesehen hat?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das ist ein Film, der auf jeden Fall davon profitiert, wenn man die anderen auch gesehen hat. Aber ich finde auch, da passieren ein paar Sachen im Film, die ganz gut einordnen, dass man ein Gefühl kriegt, was man wissen muss, ohne dass es einem nochmal erklärt wird, was genau passiert ist. Und deswegen würde ich sagen, jeder kann da reingehen und die Filme auch eigentlich in beliebiger Reihenfolge sowieso schauen.
Ja, das trifft's ganz gut. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich dachte sogar im Vorfeld, er wäre ein bisschen eigenständiger noch. Aber er bezieht sich ja doch schon auf ein paar Sachen, die so im Vorfeld passiert sind und die da, und es geschehen Sachen, die direkt damit in Verbindung stehen. Also es ist schon eine richtige Fortsetzung und Fortführung. Aber genau wie Hardy gesagt hat, also es wird so aufgegriffen, dass man es auf jeden Fall auch versteht, wenn man es nicht gesehen hat. Aber man hat auf jeden Fall ein besseres Gefühl für alles und die Sachen, die so passieren, die Figurenentwicklung, die vorher stattgefunden hat, wenn man eben alles vorher kennt. Also das gesamte Erlebnis profitiert auf jeden Fall davon, wenn man es kennt, aber es funktioniert auch.
Ich finde, es ist sowieso eine Trilogie jetzt, wo man eigentlich gut darüber diskutieren kann, in welcher Reihenfolge man die gucken sollte.
Ja, ist spannend, auf jeden Fall, ja.
Ich habe ja, das können wir gleich auch gerne machen. Ich will nur ganz kurz sagen, E4Movie-Pilot, der war ja mit uns in der Pressevorführung und er hat die ersten beiden Filme gar nicht geguckt.
Oh, okay.
Also er wollte sie eigentlich noch irgendwie, hat es dann aber aus Zeitgründen nicht geschafft. Und ich glaube, ich habe mich einmal so nach links gedreht und meinte, ja, das ist quasi die Anspielung auf X. So. Aber ich finde, der Film, so die Sachen, die er braucht, die erklärt er ja in sich auch ziemlich gut, wenn es um Maxine selbst geht. Aber ja, ich bin schon bei euch, dass man, also es ist natürlich cool, wenn man beides vorher gesehen hat und ich hätte mir irgendwie auch gewünscht, dass es so ein Triple Feature mal hier irgendwo gegeben hätte.
Ja, ich glaube, in Deutschland sind die dafür nicht groß genug.
Ja, naja, zumal, ich weiß gar nicht, Pearl hatte jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch keinen so großen Kinostart, ne? Also die sind ja dann doch so ein bisschen eher unterm Radar gelaufen und ich glaube, gerade Maxine hat jetzt einfach so auch die Chance, weil es spielt in den 80er Jahren, da hat man so ein bisschen mehr Berührungspunkte, es geht so um so behind the scenes von Hollywood und es geht um Serienkiller und ich glaube, das lässt sich besser vermarkten als der erste Teil, der so ein Porno-Dreh mit Slasher-Einlagen ist, der zweite Teil, der ja eigentlich fast mehr so eine Art Coming-of-Age-Drama ist. Aber dann greifen wir nochmal Hardys Frage auf. Wie würdet ihr sie denn am ehesten gucken? Das ist ja so ein bisschen auch die Gretchenfrage, auch so bei den Star-Wars-Filmen. Wie guckst du die nach Veröffentlichung oder halt wirklich so, wie die Story erzählt wird?
Gute Frage. Also ich finde es auf jeden Fall Maxine als Endpunkt schon sinnvoll, zumal es auch ja wirklich so ein paar Szenen gibt, die glaube ich, ich müsste es vorher direkt nochmal gucken, ich habe es jetzt nicht vorher direkt nochmal geschaut, aber viel auch gerade aus Pearl so gespiegelt wird von ihren ganzen Manierismen und so, dass auch Maxine irgendwie so ein bisschen Parallelen zu Pearl hat, also obwohl es ja eine andere Figur ist, aber wird halt auch von Mia Goth gespielt. Müsste man nochmal schauen, deswegen ist das, glaube ich, so eine gute, na, so ein guter Höhepunkt für alles. Das führt alles schon irgendwie dahin. Also würde ich Maxine schon ans Ende setzen. X und Pearl kann man, glaube ich, tauschen, aber da müsste man sich nochmal genauer anschauen, ob das irgendwie einen besonderen Reiz dadurch hat, dass es später kam. Das weiß ich, habe ich jetzt nicht mehr ganz
präsent. Ich glaube, so rein thematisch ist es auch schon sinnvoll, irgendwie Pearl und dann Maxine zu haben, weil es halt in Pearl ja auch darum geht, dass sie irgendwie ein Showbusiness will und sowas. Ja. Und das denkt er ein bisschen weiter. Ich habe aber das Gefühl, ich hätte eigentlich gerne X nach Pearl gesehen, weil ich dann irgendwie nochmal mehr ein Gefühl hätte für diese alte Frau und weil ich finde auch Pearl dem nichts abtut davon, wie sie wirkt in X. Und ich glaube, dass ich habe die alle jetzt nur einmal gesehen und ich bin ja kein so großer Fan von X zum Beispiel. Und ich glaube eigentlich, dass der an mir wachsen würde, wenn ich ihn jetzt nochmal schaue, weil ich halt Pearl dabei im Hinterkopf habe. Deswegen, ich bin ja eigentlich sonst ein Verfechter von immer alles nach Release-Datum gucken und sowas. Aber das ist, glaube ich, eine Reihe, wenn ich sie jetzt zu Hause schauen würde, würde ich zumindest mal versuchen, mit Pearl anzufangen.
Ich würde es auch versuchen, aber ich bin mehr so ein Fan davon, so, okay, ich gucke halt wirklich, würde dann wirklich X eher gucken. Einfach weil dann so das Mysterium der alten Frau einfach irgendwie noch sehr offen ist und man findet ja dann auch noch so Sachen in ihrem Keller, so wo man dann in dem Film ja auch nie so richtig eine Antwort bekommt und du ja dann erst durch Pearl wirklich mehr über sie erfährst und auch so ihre Story. Und ich finde, da muss ich sagen, finde ich Pearl als Mittelstück fast schon passender, weil ist ja dann doch auch nochmal wieder, wie Markus schon meinte, ja so viel krasser nochmal diese Parallelen zu Maxine an sich aufweist und auch so zu ihrer eigenen Vergangenheit, wie sie so aufgewachsen ist und so, finde ich, glaube ich, spannend. Aber klar, am Ende ist es jedem auch irgendwie so ein bisschen so nach Gusto selbst überlassen, wie man es dann
im Also ich glaube auch beim ersten Mal würde ich glaube ich auch nach Release-Datum empfehlen, weil es Ty West auch einfach so vorgesehen hat. Mhm. Jetzt, wenn man es kennt, würde ich es eigentlich auch gerne mal testen. Ich habe es halt jetzt nicht nochmal geschaut, aber da habe ich jetzt, gerade wenn jetzt alle drei da sind, hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Auch so, generell so als Gesamtkunstwerk wirkt das glaube ich ziemlich cool. Mhm.
Ja, sonst, wie du halt sagst, Ty West hat sich ja irgendwas dabei auch gedacht, dass er sie so rausgebracht hat. Es geht ja auch mal ein bisschen darum, sich in die Hände des Regisseurs zu begeben, ihm zu vertrauen. Genau. Und vielleicht, wenn man die dann mehrmals in dieser Reihenfolge guckt, erkennt man auch noch mehr, okay, der hat genau das da hingebaut, damit das aufeinander aufbaut und sowas.
Naja, schön, so ein paar Suspense-Momente und auch so ein paar Sachen, glaube ich, in Pearl spielen, glaube ich, auch damit, dass man so ein bisschen Vorwissen aus X hat. Wie gesagt, ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz so präsent, aber gerade auch so ein paar, eine Szene da an diesem Teich oder den die da haben dahinter.
Stimmt,
und so.
Ja, ja.
Deswegen ist das wahrscheinlich sinnvoll. Aber ja, genau, müsste
man
ein gutes
Experiment. Ich kann ja mal heute Abend aufpassen, also beziehungsweise Mittwochabend, weil ihr hört das ja am Donnerstag, sind ja einige von uns, ich weiß nicht, seid ihr auch mit dabei? Nee, okay, alle schütteln mal
nicht, weil ich noch nicht
Toll.
Weiß, worüber
du bist. Es gibt nämlich hier in Berlin tatsächlich ein Special Screening vom Fantasy Filmfest organisiert. Auch nochmal Maxine mit Ty West, aber der dann sich im Anschluss Q&A stellt. Mhm. Und sowas finde ich ja eh immer super spannend, so gerade bei so einem Filmemacher, der ja auch so bei allem, was er gemacht hat, irgendwie immer auch am Drehbuch mit beteiligt war. Ich glaube, den hier hat er ja auch komplett selbst geschnitten und sowas alles. Also, das finde ich immer sehr cool und sehr spannend, wenn so ein Filmemacher so mehrere Sachen in diesem Film in seinen Händen hält. Und kann ich ja mal meine Lausche aufmachen, was er so erzählt.
Oder selber Sachen fragen.
Wenn du dich traust. Mein Englisch ist dann jetzt gut.
Er ist auch, glaube ich, einer der Regisseure, wo Q&As wirklich Sinn machen und interessant sind, weil er auch so ein Filmliebhaber ist.
Und das ist halt wirklich so ganz offensichtlich jetzt sein Baby von allem, was er so gemacht hat. Also er brennt ja total dafür, allein wie er, in welcher Geschwindigkeit er die jetzt rausgehauen hat und dass die alle so eine hohe Qualität haben, um vielleicht schon ein bisschen vorwegzugreifen. Ist schon echt, also der brennt richtig dafür und hatte da total Bock drauf und ist da so inspiriert, dass er wahrscheinlich auch noch mehr daraus kloppen könnte jetzt.
Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen, es ist zwar eine schöne zusammenhängende Trilogie, aber jeder Film ist ja doch irgendwo immer noch mal so ein bisschen was Eigenes für sich, sei es vom Look oder natürlich auch irgendwie von der Story. Und ich war ja schon, als die Trailer zu Maxine rausgekommen sind, war ich richtig heiß drauf, so, weil so, ich liebe halt einfach so alles, was irgendwie so ein bisschen dieses 80s-Setting hat, mit der Musik dazu, so, weil das ist halt irgendwie einfach so mit so meine Lieblingsmusik-Ära und dann halt so dieses ganze Thema Serienkiller, da erwartet uns ja dieses Jahr auch noch Longlegs mit Nick Cage, da werden wir auch noch einen Podcast zu machen. Und also ich war sehr, sehr gehypt auf diesen Film. Wie sieht's bei euch aus, Hardy? Weil du meintest ja, du warst jetzt nicht so der größte Fan von X, aber Pearl dann doch wieder.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich habe bei Maxine auch keine Trailer geguckt vorher, weil ich irgendwie dann ein bisschen Luft lassen wollte und irgendwie da komplett frisch nochmal reingehen wollte, weil ich halt so ein bisschen enttäuscht war von X und von Pearl auch, obwohl ich den dann schon besser fand. Liegt aber auch daran, dass Ty West für mich jemand super Wichtiges ist, weil der meinen Filmgeschmack mitgeprägt hat, weil ich damals House of the Devil von ihm gesehen habe und das so mit einer der maßgeblichen Filme ist, warum ich so mich in Horrorfilme verliebt habe. Und ich mag auch Sacrament von ihm und sowas super gerne und für mich war es immer so ein Horror-Indie-Meister-Regisseur fast. Und deswegen hatte ich super Bock auf X und war total enttäuscht davon, dass der für mich viel so eine Abspulshow von Slasher-Best-Offs war. Und da irgendwie, ich finde, er hat noch was rausgeholt gegen Ende mit halt diesen Figuren von der alten Frau und sowas. Aber sonst war ich da ein bisschen enttäuscht, dass er so platt damit umgeht. Und ich finde, er eigentlich mal ein sehr innovativer Horror-Regisseur war. Pearl fand ich dann auf jeden Fall spannender, weil er eben nochmal komplett da ausbricht und sowas. Ging mir aber ein bisschen zu sehr in diese Schiene von A24, diesen Elevated-Horror-Film, die so super weird sein müssen, extra und sowas, was mir dann zu viel war. Und ich glaube, ich war auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Mia Goth satt, vor allem so ihre super crazy Performances und sowas. Aber vielleicht genau deswegen oder weil er einfach so oder so super ist, war ich jetzt total begeistert von Maxine. Also der hat mich so nochmal auch anders erwischt, als ich es erwartet hätte nach den anderen Filmen. Also ich bin da total begeistert jetzt rausgegangen.
Also ich hatte auf jeden Fall richtig Bock, aber bei mir war es vor allem aus dem Grund, weil ich die ersten beiden schon geliebt habe, total. Also ich habt ihr auch beide relativ spät immer erst nachgeholt jeweils, aber also, ja, also was Hardy sagt, stimmt, er bedient sich natürlich an sehr bekannten Tropes irgendwie vom Slasher-Genre, aber ich finde, der macht schon irgendwie was Eigenes daraus, auch durch die Figuren, und er ist halt auch so absolut stilsicher in dem, was er macht, und was ich halt so liebe, auch an allen drei Filmen jetzt insgesamt, dass sie jeweils so unterschiedlich sind, auch gerade was den Stil angeht, und dass er sich wirklich so in diesen Zeiten bewegt, oder vielmehr in den, es sind ja nicht unbedingt, ich finde, er lässt gar nicht so sehr die Zeiten selber aufleben, also schon auch, aber er vor allem die Filmehren aus diesen Zeiten, aus diesen Jahrzehnten, also dass wirklich diese Zeiten durch eine Kameralinse siehst, daraus macht er halt kein Hehl, und das finde ich halt total, total toll, also deswegen war ich bei X schon voll dabei, Pearl hat mir tatsächlich dann auch noch ein bisschen besser gefallen, aber beide waren bei mir in den Jahresbestenlisten jeweils weit vorne mit dabei. Mhm. Bei uns kam, ich glaube, in den USA kamen die im selben Jahr sogar raus, bei uns kamen die, glaube ich, in zwei unterschiedlichen Jahren raus, deswegen hatte ich die, ich weiß nicht, 22, 23, also
genau,
die kamen
der
jetzt
erste
relativ
kam
schön.
2022 und bei uns kam Pearl dann letztes Jahr.
Ja, also ich war total begeistert davon, gerade auch von Mia Goth, aber ich verstehe, wenn man Mia Goth satt ist, dann sollte man Pearl auf jeden Fall nicht gucken, weil das ist so wirklich das, wo sie am meisten glänzt, also und am meisten zu tun hat auch und am meisten sich ins Zeug legt auf jeden Fall auch, und das hat mich auch total umgehauen. Also alleine die letzte Einstellung, wie sie da so, das ist ja so der Inbegriff von dem, was du quasi gesagt hast.
Der Monolog.
Ja, der Monolog, und wie sie dann im Grunde, ich glaube, dann laufen ja schon die Credits, und wie man aber noch ihr Gesicht sieht und so. Ja, kriege ich schon fast wieder Gänsehaut. Also nee, wirklich, die beiden absolut, absolut großartig.
Ja, okay, dann glaube ich, haben wir jetzt lange genug um den heißen Brei rumgeredet.
Ja. Na, Hardy hat ja schon ein bisschen...
Hardy hat schon ein bisschen
durch... Kann
ich an mich halten.
Ja, genau, oh mein Gott. Ja, reden wir über Maxine mit Triple X. Und wie fandet ihn? Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wie steht ihr dazu, dass wir jetzt halt nach Slasher und so weirdem Coming-of-Age-Drama jetzt so Hollywood mit Serienkiller-Verknüpfungen haben? Los.
Also ich muss sagen, dass ich irgendwann gemerkt habe, wie sehr ich mich in diesen Film reinfallen lassen kann. Und das war, glaube ich, so das, was ich so da genossen habe. Ich musste, habe auch vorhin mit Eve drüber geredet nochmal, weil er auch ein Review zu aufgenommen hat. Und er hat dann irgendwann so einen Vergleich gebracht mit Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Und das habe ich irgendwie total gefühlt, weil es einfach darum geht, sich in so einer Zeit und diesem Vibe von dieser Zeit so reinzufühlen und da fallen zu lassen, einfach sich mitreißen zu lassen. Dann natürlich auch dieser ganze Bezug zu L.A. und Hollywood und sowas. Mhm. Was ich aber noch viel passenderen Vergleich finde, ist eigentlich zu Under the Silver Lake. Mhm. Weil das ja auch Film ist, der in L.A. spielt und auch vor allem damit spielt, dass in diesem Treiben lassen, wie man da verloren gehen kann und wie irgendwie die ganze Welt zu Rätseln wird. Hier treiben sie es ja nochmal auf die Spitze, dass wir wirklich in die Studios gehen und sowas und zum Beispiel das Psychohaus sehen, was ich super fand irgendwie.
Ja.
Und irgendwann auch so diese Grenze verschwimmt, wo fängt das Set an und wo nicht und sowas. Das war total faszinierend für mich. Und was ich auch so toll fand, ist, dass er halt eben nicht in diese Fallen gerät, die ich halt sowas wie X auf jeden Fall anlasten würde, dass er sich ein bisschen zu sehr daran verliert, irgendwie diese Filmära zu toll zu finden und sich in diesen Zitaten zu verlieren. Weil, was ein bisschen spannend ist, weil eigentlich der Film das am deutlichsten macht, wenn er gerade zum Beispiel am Psychohaus ankommt, sowas. Aber ich fand es total krass, wie er sich gerade so eine Ikonografie irgendwie total zu eigen macht, dass du dann ja auch kurz die alte Frau am Fenster siehst und sowas, und es ein total eigenes Bild ist, was überhaupt nicht dadurch nur funktioniert, oh, wir sehen jetzt das Psychohaus und sowas, sondern er erzählt wirklich irgendwas damit.
Ich finde auch erstaunlich, wie er schrammt manchmal knapp dran vorbei, aber er kriegt schon irgendwie immer die Kurve, wie du sagst. Also es ist halt so Meta, aber auf eine charmante und sehr organische Art und Weise, finde ich. Also reinfallen in die Welt, das ist auch genau das, was ich sagen würde. Also es trifft bei mir auf alle drei Filme zu, aber hier halt nochmal besonders, dass du wirklich einfach in dieser Welt drin bist, aufgesogen wirst und gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Ja,
ja, ich finde, ich habe tatsächlich auch den ersten Gedanken, den ich hatte, den hatte ich auch irgendwie so in Richtung Once Upon a Time in Hollywood. Ich finde deinen Vergleich aber mit Under the Silver Lake übrigens, finde ich, ein schändlich unterschätzter Film.
Ja,
also
auf jeden
Fall. Ich liebe den total, ich finde den großartig. Der, finde ich, passt auch. Ich hatte auch irgendwie so, ja, ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, welchen Film ich greifen würde. Ich hatte so bei bestimmten Sequenzen, wenn sie einfach so durch das nächtliche L.A. geht, hatte ich so ein bisschen so Taxi-Driver-Flashbacks, wenn du aber auch nur so diese Sequenzen hast, wo De Niro im Taxi durch die dunkle Stadt fährt und so. Also man merkt so, da sind viele Sachen so drin und gleichzeitig so dieses Metamäßige mit Hollywood fand ich auch sehr cool. Vor allen Dingen, dass das Bates Motel zu sehen ist, das ist ja auch schon im Trailer, da hat man auch schon dieses Bild. Ich fand es nur in dem Augenblick geil, wenn sie ja tatsächlich irgendwann mal kurz in dieses Haus reingehen und sie diese Tür aufmacht und du dahinter halt einfach nur Gerüste und sonst was siehst, weil das halt wirklich nur die Fassade ist, die aufgehalten wird. Ja. Und ich mir dachte so, okay, das ist irgendwie auch so super passend für all das, was hier gerade schaust, so diese schöne Oberfläche und dann macht irgendjemand diese scheiß Tür auf und du denkst so, und jetzt da und da geht rechts die Treppe hoch und du bist auf einmal so, hä? Wie jetzt? Wo ist der Treppenlauf? Wo ist der Flur? So?
Ja, ich meine, genau mit sowas entlarvt er ja sein eigenes Zitat. Mhm. Und auch, ich finde es total geil, was du sagst, Taxi Driver, würde ich auch total zustimmen. Und daran sieht man ja aber, dass wir die mit solchen Filmen vergleichen und nicht das offensichtlich. Man könnte ja auch sagen, ja, der will ein De Palma-Film sein zum Beispiel und sowas. Aber die größten Vergleiche sind eigentlich ganz andere Filme, wo man ja sieht, er fällt überhaupt nicht da rein, irgendwas reproduzieren zu wollen, sondern er macht schon sein eigenes Ding daraus.
Ja, es ist wirklich was Atmosphärisches. Also ich glaube, das finde ich, und das deswegen, glaube ich, muss ich sagen, mag ich Maxine jetzt so von dem ganzen Triptychon hier an Film irgendwie mit am meisten, weil er mich noch mehr einfach dazu bringt, mich einfach zurückzulehnen und das so zu genießen, weil es passiert irgendwie so viel und sie dreht da diesen Film. Gleichzeitig hast du am Anfang ja auch noch, dass sie ja trotzdem in so einem Stripclub da im Hintergrund noch irgendwelche Pornofilme drehen und selbst wie das so mit reingestreut wird, wenn sie da reinkommt und ihre Freundin, die da gerade von so einem fetten Muskelkerl beackert wird, dann so, hey Maxine, na und gehen wir nachher noch da und da hin so und was ist so für eine Normalität irgendwie geworden ist, während es in X war es ja noch so, oh, wir drehen einen Pornofilm und oh, und dann hattest du ja noch Jenna Ortegas Charakter in X, so die, ich will jetzt auch im Film mit drin sein und so. Also ich fand, das ist irgendwie so, du merkst richtig, Maxine ist als Figur wahnsinnig gewachsen und nochmal wieder eine ganz andere geworden und auch erstaunlich anders geworden, wenn du überlegst, so, was sie eigentlich durchgemacht hat. Aber so dieses, ich will berühmt werden, ist mir scheißegal. Die ganze Welt wird den Namen Maxine Minks kennen. Und erst habe ich jetzt Pornos gemacht, da kennt mich jetzt jeder. Und jetzt will ich irgendwie den Sprung wagen rüber. Erstmal dann so halt so ein Horror-Sequel, aber dann hast du ja mit Elizabeth Debicki, die da die Regisseurin spielt, ja auch so eine überambitionierte Regisseurin, die sagt so, das wird mein wichtigster Film. Und ja,
ich mache Kunst.
Ja, genau so. Das fand ich irgendwie alles super geil.
Auch eine interessante Figur, eigentlich nur so am Rande, aber auch spannend, weil im Endeffekt, also generell, das passt auch zu dem Haus, was du erzählt hast, der Film spielt ja wirklich damit, was ist jetzt hier wirklich nur Schein und was wird halt erzählt. Ich meine, die kann ja noch so sehr Kunst machen. Ich glaube, dass dieser Film halt absolut keine Kunst ist, den sie da macht. Und sie kommt halt so als diese hochtrabende britische Regisseurin und will ihr großes Magnum Opus abliefern, aber ne, und das zieht sich ja durch den ganzen Film, ohne dass es groß aufgelöst wird tatsächlich. Also es macht ja echt spannend. Und es passiert auch alles so, sowohl Figurenentwicklung als auch die ganze Atmosphäre eben so organisch. Das ist halt auch das Tolle. Also gerade wenn du heute sowas siehst, ist ja auch mal so ein gern genanntes Beispiel. So sehr ich auch Stranger Things liebe, aber das ist halt alles schon recht plump, was diese ganze Nostalgie und Retro-Schiene angeht. Und Ty West schafft das auch bei den anderen Filmen schon. Und hier nochmal besonders so ganz, dass sich das ganz organisch entwickelt und der Film tatsächlich fast so wirkt, als wäre er zu der Zeit einfach entstanden. Mhm. Also das meinte ich nämlich vorhin auch mit durch die Kameralinse aus den Zeiten sich die Sachen angucken. Und es ist halt schon als sehr überstilisiert und sehr durchgestylt, aber es wirkt trotzdem halt sehr organisch. Bis auf so eine kleine Ausnahme bei mir am Ende, weswegen der Film dann so ein bisschen im Finale bei mir abgefallen ist. Und ich, auch Spoiler, für mich, weil ich die anderen beiden halt so toll fand, für mich tatsächlich dann doch der Schwächste ist, was ihn aber nicht zu einem schwachen Film macht. Also es ist trotzdem ein starker Film. Aber für mich ist es von den dreien dann doch, der so ein bisschen abfällt am Ende.
Okay.
Gerade weil ich auch jeweils das Finale und die Showdowns bei den anderen so gut fand, da fällt das hier ein bisschen ab. Obwohl der auch was sehr Interessantes macht, wir wollen ja jetzt nicht spoilern, aber war auch durchaus unerwartet, aber da passiert halt was ich da nicht so fand, dass es sich so ganz natürlich einfügt in den Rest.
Ja, aber was du sagst mit dieser Nostalgie-Schiene, ist ja auch interessant. Ich meine, wenn ich jetzt schon sowas wie Once Upon a Time in Hollywood nenne. Das ist ja ein Film, der das bewahren will, auch irgendwie, der davon handelt, das irgendwie nochmal gut aussehen zu lassen und sowas, diesen Traum davon. Und gerade weil ich sehe es ja total die Antithese dazu und auch generell zu dieser ganzen 80er-Nostalgie, so diese Entromantisierung endgültig davon. Ist ja auch spannend, ob irgendwie, weil ich frage mich schon seit Jahren, wann diese 80er-Nostalgie endet. Man hat ja immer so Phasen. Ich hoffe, dass sie lange nicht endet, weil ich liebe das. Aber vielleicht ist es jetzt soweit und dann kommt die 90er-Nostalgie oder sowas, weiß ich nicht.
Ja, mit dem vierten Ex-Film.
Ja. Ja gut, da hat ja schon, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber die Trilogie wird ja vielleicht dann doch keine Trilogie bleiben, wenn man Ty West Glauben schenken
darf. Aber es ist echt eine coole Gratwanderung, die er irgendwie schafft. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon gesagt, man fällt so in diese Welt rein und will auch eigentlich gar nicht mehr raus, obwohl eigentlich so eine Antithese zu dem. Ja. Also man ist schon abgesangen darauf irgendwie, aber trotzdem willst du diese Welt weiter aufsaugen. Es ist echt interessant, dass das so gut funktioniert.
Na, vor allem, was ich auch sagen muss, was ich sehr interessant fand, du hast zwar Maxine auf dem Poster und im Titel und Mia Goth ist definitiv auch die Hauptfigur von all dem, aber was ich erstaunlich fand, war, wie so diese ganzen Nebenfiguren trotzdem auch irgendwie so ihre eigenen Geschichten erzählen. Also du hast Kevin Bacon, der so einen total abgefuckten, komischen Privatdetektiv spielt, der halt auch von jemandem angesetzt wird, um Maxine irgendwie zu beschatten. Da hast du dann so eine Private Dick Chinatown Story drin, wo er ja sogar irgendwann Pflaster auf der Nase bekommt und dann halt auch noch wirklich gefühlt so eine halbe Hommage an Jack Nicholson in diesem Film ist. Dann hast du dieses Detective-Duo, die allgemein irgendwie so ein bisschen auch mit diesem Nightstalker-Fall befasst sind, mit jetzt muss ich kurz gucken.
Bobby Cannavale und Michelle Monaghan.
Und ich liebe ja Bobby Cannavale. Ja,
total.
Der Typ ist großartig und auch so mit Michelle Monaghan. Sie haben, finde ich, halt auch eine super Dynamik.
In
und
relativ wenig Szenen auch, ne? Ja. Also das funktioniert echt gut.
Und, und dann hast du noch hier Teddy, Giancarlo Esposito, der halt den Agenten von Maxine spielt. Und alle diese Figuren nehmen jetzt nicht so viel Platz ein, aber sie bringen immer noch mal was zu dieser Story dazu, die so unterschiedliche Elemente mit reintragen, dass du halt über den Agenten noch mal so ein bisschen dieses, so wie funktioniert Hollywood, du hast die Cops, die diese ganze Nightstalker-Story so ein bisschen aufziehen, du hast den Privatdetektiv. Ich fand dieses Zusammenspiel einfach so geil gemacht, so, weil es alles so unterschiedlich
gut ineinander gegriffen. Auch das ist fast schon so ein bisschen Tarantino-esque. Also ohne jetzt Tarantino-Dialoge zu haben, aber dass du einfach, du brauchst nur kurze Auftritte, aber die Figuren sind so prägnant und haben so gute Momente, dass sie trotzdem im Gedächtnis bleiben. Ja. Selbst, also wie gesagt, die haben alle so ein paar Minütchen, wenn man das so zusammennimmt, aber irgendwie fast jede Hauptfigur bleibt auf jeden Fall hängen. Also Sie geben einem Rätsel auf, ja, das auf jeden Fall.
Elizabeth Debicki, die Regisseurin, die haben wir ja dann auch noch irgendwie mit drin.
Es sind halt auch keine Abziehbilder, das ist, glaube ich, das, was es faszinierend macht, ne?
Ja. Und ja, genau, und wie gesagt, bei der weißt du halt auch wirklich nicht ganz, also ne, so sehr dann auch noch fantasiert wird zu dem Film und zum Erfolg und so, da sind ja schon so Sachen drin, wo du weißt, also dieser Film, naja, weiß nicht, ob das
ich will den gerne sehen jetzt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Vielleicht ist das Ding.
Oh,
vielleicht ist das so der vierte Film. Also sorry, wie geil wäre das bitte, wenn du dann wirklich irgendwie nächstes Jahr so, weil den haben wir jetzt nochmal nebenbei, kommt auf einmal The Puritan 2 ins Kino, so, wo sich Leute fragen, hä, aber ich habe doch nicht mal den ersten gesehen. So, ja, aber das ist ja gerade irgendwie dann auch so der Gag. Und dann siehst du, und vor allen Dingen, dann hast du das aber wirklich so als Meta-Meta-Film, dass du wirklich sagst, Mia Goth spielt da jetzt nicht Maxine, sondern wirklich, so, das ist der Fake-Film im Film. So, also
das wäre der Fake-Film echt, meinst du?
Ja, genau, quasi. Irgendwie so. Also das fände ich schon wieder geil, wenn man dann wirklich sagen würde, ja, dieser Film
Ebene,
kommt ins Kino. Und
ich würde es mal angucken.
Würde ich super finden. Ich glaube, das ist meine Frage, die ich ihm heute stellen werde.
Dann sagt er bestimmt, kein Kommentar, da hast du ihn bestimmt dann ertappt.
Na, oder ich sehe nur, wie er seinen Zettel rausholt. So,
Puritan 2. Damit habe ich nicht gedacht.
Puritan 2 drehen, super geile Idee. Oder wenigstens als Kurzfilm, so 40 Minuten oder so.
Einfach.
So,
auf jeden Fall.
Nehme ich sofort. Ich mag sowas ja tatsächlich eh immer ganz gerne so, wenn Filme mir so ein bisschen was übers Filme machen. Also ich war ja auch ein gigantischer Fan von Babylon, das muss ich einfach hier nochmal sagen, weil der Film wurde, finde ich, zu sehr abgehatet. Aber So, ich liebe so Filme einfach auch durch die Filmleidenschaft an sich, die so ein bisschen zeigen, wie wird Film gemacht. Und hier bei Maxine siehst du ja dann auch, wenn sie so diesen Gummiabdruck da machen muss für ihren Kopf und sowas alles. Und wenn sie dann da versuchen, so die praktischen Effekte zu zeigen und sowas. Ich lieb's, also finde ich immer
toll. Ja, es hat ja da direkt auch mal so was Metakommentarmäßiges, wenn es um Filme geht. Und Tim macht das ja auch nicht das erste Mal. Der auch in Your Next damals von Adam Wingard hat er ja mitgespielt. Mhm. Da spielt er dann ja auch so einen Underground-Regisseur.
Gott, stimmt,
und sowas, ne? Ja, und hier ist ja auch, dass er aber auch irgendwie smart damit umgeht. So, du hast halt, ne, zum Beispiel Elizabeth Debicki, wo du halt irgendwie denkst, ja, okay, ist die jetzt wirklich so eine Meisterregisseurin oder macht die da voll Quatsch? Ja. Das könntest du ja auch auf ihn irgendwie anwenden. Na, da gibt es ja, glaube ich, noch aber so einen anderen Dialog, wo irgendwie gefragt wird, ob das jetzt ein A-Movie ist, der sich als B-Movie tarnt oder sowas.
Ja, ja. Wo sie dann sagt, das ist ein B-Movie mit A-Ideas oder so.
Genau, ne? Genau, das so. Und aber er lässt es irgendwie auch offen, das ist jetzt nicht so ein M. Night Shyamalan bei Lady and Walter Ding oder sowas. Ne? Aber es ist trotzdem irgendwie so diese Metasache und er denkt halt auch darüber nach, was. Oder er hat auch so eine Liebe dann trotzdem für die Zeit. Ne? Das ist ja auch total an die Zeit gebunden, wie halt gerade so Final Girls groß geworden sind durch eben kleine dreckige Horrorfilme. So allein Jamie Lee Curtis damals durch Halloween. So, die hätte am Set niemals gedacht, dass die so riesig wird, wenn die da so einen kleinen Indie-Film drehen. Und das macht ja diese Zeit irgendwie so spannend. Und das ist ja auch irgendwie dieses American Dream-Ding. Mhm. Ne? So, der American Dream ist halt nicht... ich komme nach Amerika und dann mache ich irgendwie schnell Geld, sondern du musst wahrscheinlich irgendwie vielleicht durch die Pornoindustrie durch. Dann gibt's den American Dream vielleicht.
Aber ich find halt, was ich hier auch mag, ist die Tatsache, dass es halt wirklich so ein Final Girl-Film ist. Und ich meine, du hast es viel in der Literatur oder in anderen Filmen, wo wie unterschiedlich so damit umgegangen wird, so, weil du hättest jetzt theoretisch Maxine auch zeigen können als total psychisch verstört durch das, was sie da erlebt hat, weil letztendlich sind ja in Ex wirklich alle Leute aus ihrem Team irgendwie auf brutalste Art und Weise zermetzelt und zerschnetzelt worden.
Spoiler.
Sie musste alten Menschen beim Sex zugucken und sonstige Sachen und sie jetzt hier so als die tougheste Bitch eigentlich irgendwie so zu zeigen, also wie. Und hier muss ich dann auch tatsächlich sagen, ich verstehe so ein bisschen, Hardy, dein so, Mia Goth reicht mir jetzt langsam irgendwie. Aber hier in dem Film, wenn sie, also allein diese Sequenz, wenn sie mitkriegt, dass Kevin Bacons Detektiv wieder hinter ihr ist und wie sie ihn dann einfach mal so richtig fertig macht, so, war großartig. Also ich finde, sie ist in dieser Rolle auch nochmal irgendwie viel, viel mehr irgendwie aufgegangen, so auch in dieser Rolle.
Ja, also schauspielerisch musste sie natürlich irgendwie in Pearl mehr reinlegen, aber hier hat sie einfach so die Präsenz, die ausreichend, das ist einfach generell ein bisschen zurückgenommen, ne? Deshalb ist es auch eine schöne Abwechslung gerade
also
dazu nochmal.
Ich kaufe ihr halt einfach dieses Ego total ab,
voll,
was sie hier
voll.
Zutage
Sie ist halt auch super tough und trotzdem wird es halt immer mal so ein bisschen gebrochen. Ich meine, da hat sie ja auch diesen, das ist ja auch so ein emotionaler Ausbruch und du hast halt auch immer so diese, dass es schon irgendwie an ihr nagt, aber dass sie sich nicht davon irgendwie groß unterkriegen lässt, dass sie das komplett bestimmt. Also sie ist halt trotzdem sie irgendwie geblieben und aber mit der Erfahrung halt im Hintergrund und das macht sie halt irgendwie nur noch tougher und das strahlt sie halt irgendwie in jeder Szene aus. Sie muss gar nicht unbedingt was sagen, es reicht, wenn sie läuft. Sie läuft einfach auch schon krass.
Naja.
Also ohne Scheiß. Das, da ist schon so, das strahlt sich schon das alles irgendwie aus, allein in ihrem Gang.
Ja, und da finde ich halt aber so super auch, wie er dann die anderen Filme nutzt, um sie halt zu charakterisieren. Also er benutzt sie gar nicht nur, um zu erklären, das ist davor passiert, deswegen ist jetzt so, sondern er benutzt das einfach nur, um zu zeigen, wie sie ist. So auch in dem Film einfach und dass sie halt irgendeine Art von Trauma hat. Du musst ja gar nicht wissen, was es ist, aber irgendwas beschäftigt sie und halt auch, will ich jetzt nicht spoilern, was es für eine kleine Gore-Szene gibt, aber es gibt ein bisschen Eiersalat und das ist ja auch sowas, was, es wird ja so ein bisschen als Gag auch ausgespielt, aber es charakterisiert sie ja total, dass sie solche Grenzen überschreitet und auch irgendwie so ein bisschen was Masochistisches dabei hat, sodass sie das auch ein bisschen genießt.
Ja. Naja, vor allem, weil diese Szene, die du ja beschreibst, betrachtest du ja als Zuschauer immer noch mit diesem Gedanken, oh shit, und zu dieser Zeit ist ja noch dieser Nightstalker unterwegs. Und du weißt ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ist dieser Nightstalker jetzt eine elementar wichtige Figur für auch diesen Film oder ist es jetzt wirklich nur wie so ein bisschen auch bei Once Upon a Time in Hollywood, dass es ja eigentlich nur so der Backdrop ist, so, weil Charles Manson taucht ja in dem Film dann einmal kurz irgendwie auf und gut, klar, später wird alles noch ein bisschen wichtiger, aber hier hast du ja mehr so das Gefühl, weil du häufig diese Nachrichtenbeiträge dann auch hast und der Nightstalker hat schon wieder zugeschlagen und sowas alles. Und gleichzeitig kommt ja dann auch, was ich ja auch immer toll fand, dann so dieses so Serienkiller und ja, Satanisten und die haben da alle was mit zu tun und wie das dann auch.
Dann noch das böse Hollywood dazu.
Ja, total geil. Also das passt ja dann auch wieder super so zu den ganzen Verschwörungstheorien mit dazu, womit wir dann auch wieder bei Under the Silver Lake werden. Ja. Ne? So, ja. Also guck diesen Film.
Ja, ich wollte auch nur nochmal zustimmen. Also der lebt gerade auch von der Atmosphäre. Also ich fand ihn ein bisschen zu lang, Under the Silver Lake, aber trotzdem diese ganze Atmosphäre, der Vergleich passt in der Hinsicht echt sehr gut. Also man kann sich auch in der Welt richtig gut verlieren. Er ist halt noch durchgeknallter und ja, da passieren halt noch weirdere Sachen. Aber der fängt das auch so super gut ein.
Ja, finde ich auch spannend, den Vergleich nochmal, weil ich dachte damals nach Under the Silver Lake, so, weil der ja auch, ich habe den damals nämlich in Belgien gesehen, weil der da schon im Kino lief und der kam mir, glaube ich, erst ein Jahr. Kam er überhaupt hier richtig raus im Kino?
Der kam raus,
aber sehr spät.
Ja,
ne?
Ja, und er war auch nicht sonderlich lange da. Also
das und er wurde ja auch in Amerika immer wieder verschoben und sowas. Mhm. Und ich dachte so, wenn du unter dem Aspekt, David Robert Mitchell hat außerdem keinen Film einfach gemacht, und jetzt kehrt er wieder zurück zu It Follows.
Ja,
denkst du auch so, okay, krass, das ist ein Regisseur, der macht einen Film und ist super erfolgreich. Und sein nächster Film geht darum, wie komisch das alles in Hollywood ist. So, ja. Und das denke ich auch so ein bisschen bei Ty West ist es auch ganz spannend, weil Ty West hat halt das Glück, dass er jetzt irgendwie gefühlt seine Karriere komplett gerettet hat mit dieser Trilogie, weil ich glaube, das letzte davor war eine Valley of Violence, dieser Ethan Hawke Western, den ich auch schon nicht so gut fand, der auch dann so viel über Streaming rauskam und sowas. Hm. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt lief. Und ich meine, jemand
ganz viele von den Sachen, ne? Also The Sacrament und so, der kam auch nur auf DVD raus und ich glaube, kaum einer seiner Filme war jetzt wirklich bei uns zumindest im Kino. Also ich weiß, Pascal hatte mir dann irgendwann mal diesen The Innkeepers ausgeliehen, den fand ich ja auch ziemlich geil. Aber ansonsten, glaube ich, war X ja wirklich auch so das erste größere mit so, Ty West im Kino. Zumindest jetzt hier im deutschsprachigen Raum.
Ja, nee, das stimmt. Also, aber ansonsten, er war auf jeden Fall immer ein großer Name unter so Horrorfilmfans. Mhm. Ne? Und Valley of Violence ist dann auch irgendwie so ein bisschen rausgefallen. Ich kenne noch ein paar, die den mochten, aber irgendwie hat sich das angefühlt, als ob es dann so ein bisschen verlaufen ist. Und wie gesagt, David Robert Mitchell hat seine Karriere gefühlt gekillt damit. Ja. Aber es ist interessant, wie sich das so anfühlt, wie so Berichte aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben auch.
Die sehr irgendwie sehr ähnlich sind.
Ja, genau. Und ich finde, was halt cool an Maxine ist auch, dass es natürlich irgendwie auf dem Papier so ein Film ist, darüber, wie scheiße Hollywood ist, haben wir schon tausendmal gehört, wie das nur ein System ist, was Leute auffrisst und wieder aufspuckt. Aber ich finde, dass das seit langer Zeit mal wieder ein Film ist, der wirklich auch Biss dabei hat. Weil er auch ganz, finde ich, dann A-List-Idee es hat für ein B-Movie.
Ja, das passt.
Weil es halt gut, nicht nur darum geht, wie irgendwie die Arbeitszeiten schlecht sind und alle eigentlich Arschlöcher da sind und nur Geld machen wollen, sondern er denkt auch wirklich darüber nach, was ist da denn irgendwie die Ausbeutung, die da stattfindet, weil gerade am Ende hast du ja so eine Art Traumsequenz, ne, wo es dann auch darum geht, so, ja, sie haben jetzt ihre Lebensrechte verkauft für den nächsten Film und sowas. Und ich dachte so, krass, es geht eigentlich eher darum, dass Geschichten ausgebeutet werden und dass jedes Trauma, dann da ist ein Nightstalker, der da irgendwie 20 Frauen killt und das Erste, was Hollywood denkt, ist so, da können wir eine richtig geile Serie draus machen. Ja, so, das ist so das Schlimme daran, fast mehr als irgendwie, dass Leute am Set ein Arschloch sind oder sowas.
Naja, und gerade so dieses so, wie schlachten wir das noch aus und was nehmen wir noch mit rein, so, das sind wir ja auch wieder an so einem Punkt, so alle True-Crime-Sachen oder so, die du jetzt irgendwie hast, so wird ja auch alles irgendwie immer so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt betrachtet, klingt nach einer guten Story, die wir noch nicht erzählt haben.
Also ja, ist ja genau das, was Killers of the Flower Moon mit dem Ende so ein bisschen kritisiert hat und aufs Korn genommen hat, dass dann auf einmal so eine Radioshow draus gemacht wird und alles nur mit so Soundeffekten untermalt und wir gucken uns eigentlich was an, was wirklich real life riesen Konsequenzen hatte und wir machen halt ein Unterhaltungsprodukt daraus. So, ich gucke es auch gerne, nehme ich mich gar nicht raus, so, aber es ist natürlich, das ist so diese Maschinerie, die wirklich dahinter steht.
Ja, mal gucken, was er noch hinzufügen kann, wenn er das jetzt, also je mehr Filme er macht, desto mehr gerät er vielleicht selber da ein bisschen rein, aber andererseits sind es ja trotzdem, also trotz allem hat man ja immer das Gefühl, dass da die künstlerische Vision im Vordergrund ist. Also sind jetzt keine mega Blockbuster, so. Er macht die ja nicht, weil er irgendwie jetzt eine Milliarde mit denen eingespielt hat oder so. Das ist halt immer noch, er brennt halt immer noch dafür, was ich ja vorhin schon meinte. Deswegen kann er sich das immer noch erlauben. Also von mir aus kann er echt noch ein paar kommen.
Ja, hoffen wir, dass er nicht irgendwie den Adam Wingard macht und dann komplett in diese Blockbuster-Falle
gerät. Ja,
aber das wäre so ein bisschen meine Frage jetzt. Würdet ihr euch noch mehr für, oder zu, sagen wir jetzt mal nur einen vierten Teil noch irgendwie wünschen, weil es war ja immer eigentlich gesagt, so, okay, es ist die Trilogie und dann ist durch. Mhm. Jetzt heißt es ja schon wieder, okay, mal gucken, wie erfolgreich Maxine ist, dann machen wir noch irgendwie weiter, weil wird ja sicherlich auch im Interesse von Mia Goth sein, wenn sie da irgendwie was hat, wo sie dann mal wieder zurückkehren kann.
Wünschen ist vielleicht das Falsche, aber wenn er von sich aus sagt, er hat noch eine geile Idee, dann traue ich ihm zu, dass er da noch was Gutes machen kann. Also gerade wenn er jetzt nicht zu viel Zeit vergeht, weil ich glaube, er ist gerade wirklich in so, er ist selber da so auch drin in dieser Welt agiert da wahrscheinlich die ganze Zeit und steckt mit seinem Kopf immer noch da wahrscheinlich drin. Und wenn er dann wirklich so die Inspiration, die er da irgendwie jetzt hat für diese ganzen Sachen, die er da erzählen will, noch weiter treiben kann und es ihm dadurch noch irgendwie eine coole Idee kommt, die jetzt in den, weiß nicht, 90s spielt oder so, nehme ich auf jeden Fall. Also sollte halt nicht erzwungen sein und nur weil jetzt hier der Hype so groß ist, sondern muss halt von ihm kommen.
Wenn er die Jahrzehnte weiter durchgeht, dann steckt da auch eigentlich nur noch ein guter Film drin, weil 2000-Horrorfilme, weiß ich jetzt nicht, ob man da was Gutes reproduzieren kann oder wenig. Und ich finde, wenn es so anthologisch bleibt, dann auf jeden Fall. Also weil, wenn er jetzt nicht das auch macht, das alles aufeinander auf, so dieser Universe-Gedanke, dann finde ich, ist es ja eigentlich total Hollywood gedribbelt irgendwie. Also das ist ja, was ich zum Beispiel bei Ridley Scott immer so geil finde, dass er dann irgendwie Prometheus mal, er sagt einfach so, ja, ist ein Alien-Film, da die Leute reingehen, er macht eigentlich komplett sein eigenes Ding da draus, weil er es sonst niemals finanziert kriegen würde. Ja. Und wenn du so ein bisschen irgendwie da diese ein paar Sachen umgehen kannst, um Geld zu kriegen, why not? Also dann lieber so, als wenn man irgendwie dann, wenn er sich anders Geld beschaffen muss mit irgendeinem Großfilm, um dann sowas drehen zu können, lieber so weitermachen, wenn es eine Marke ist.
Würde ich auch sagen. Oder halt dann Puritan 2.
Ich wollte gerade sagen, also das würde ich wirklich die geilste Idee finden, wenn er einfach sagt, okay, und jetzt drehen wir Puritan 2. Weil
braucht ja auch nicht viel Budget wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich. Und ich meine, am Ende machst du da wirklich so mal so ein oldschool viktorianischen Horrorfilm irgendwie draus und so ein bisschen à la Terrifier, nur halt mit ein bisschen, trotzdem jetzt ja noch mit ein bisschen mehr Budget und er ist ja auch als Filmemacher schon ein bisschen erfahrener und kriegt ja auch gute Leute ran. So, ne? Also ich meine, der Cast hier ist ja auch nochmal echt sehenswert. So.
Auf jeden Fall.
Und das würde ich echt geil finden. Also wenn man wirklich sagt, wir bringen diesen Film so ins Kino, würde ich, glaube ich, cooler finden, als wenn jetzt wirklich nochmal irgendwie so, und jetzt sehen wir Maxine in den 90er Jahren, weil ich finde, jetzt ist ihre Story so an sich schön auserzählt so. Und was will mir der nächste Film bringen? So, findet sie jetzt irgendwie so ein Protégé, das sie dann irgendwie anführt? Oder wird es denn, Maxine will jetzt selber noch einen Film drehen? Weil das ist ja dann so der nächste Punkt. So, okay, jetzt habe ich es als Schauspielerin geschafft. Jetzt werde ich Regisseurin und keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, das Hauptproblem wäre einfach, dass du diese Leerstellen auch ein bisschen kaputt machst, die du jetzt hier gelassen hast, wenn du das weiter, das wirklich richtig weiter.
Ich fände es halt geil, wenn sie nochmal den Move machen und sie eine andere Figur spielt.
Das wäre was.
Von Mia Goth.
Genau, das wäre was ich am ehesten noch spannend finden würde. Ich glaube, mit Maxine würde ich auch sagen, das ist halt, meinte ich ja vorhin schon, dass da führt irgendwie alles zusammen. Das ist so der Höhepunkt von dem erzählerisch und da kann es eigentlich nicht weitergehen, ohne dass du irgendwas vorher kaputt machst, würde ich sagen. Also Ty West kann mich auch mal wieder überraschen, aber trotzdem würde ich es, glaube ich, auch eher sehen, Puritan 2 oder, oder eine neue Figur irgendwie so in dieser Welt, ja.
Na gut, ich glaube, es ist für so einen Regisseur, der auch noch Autor ist oder so, immer ein bisschen angenehmer, wenn du zu sowas zurückkehren kannst, was ja schon auch irgendwie so eine Fanbase hat, weil jedes neue Projekt, was er jetzt macht, ist ja dann auch immer irgendwo wieder das nächste Risiko. Ja, weil so Ex-Pearl, Maxine jetzt hoffentlich auch, wurde ja von allen irgendwie gemocht und gerade auch die Kritik hat es gefeiert, die Horrorfans haben es gefeiert und klar, wenn du dann sagst, weil dann wird es immer sein, oh, der nächste Film von Typen, der Ex-Pearl und Maxine gemacht hat, so, ne? Und
aber ich meine, das Gute ist, jetzt ist wieder gefühlt so eine Hochphase für solche Horrorfilme, finde ich. Mhm. Also wenn wir jetzt auch dann auch schon machen auf Longlegs und solche Sachen oder mit Terrifier halt gerade, ist es wieder irgendwie so eine Phase, finde ich, wo da ganz viel Spannendes passiert und wieder beweist eigentlich, wie wichtig Horrorfilme fürs Kino sind, weil die solche Fortschritte da einleiten und irgendwie zeigen können, wie es geht oder dass Sachen, die keine Marke vorher sind, zu Marken werden können und wirklich Geld machen können, weil du dich halt im Horror auch immer total ausleben kannst, weil die Filme meistens nicht viel kosten und wenn sie Erfolg ist, dann super viel Geld wieder einspielen. Also ich weiß nicht, wie Maxine war jetzt wahrscheinlich der teuerste sogar von den dreien.
Würde ich mal von ausgehen.
Ich habe jetzt das Budget irgendwie nicht hatte auch vor Augen, aber ich glaube, der wird trotzdem nicht halt überteuer gewesen sein. Aber
ja, so dieses, ich meine, wir haben es jetzt mit diesen ganzen Winnie-Pooh-Filmen gesehen, irgendwie, ne? Oder halt Terrifier ist jetzt auch so ein gutes Beispiel. Ja.
Was ja, dass aus dem Nichts so ein Franchise aus den Angeln, beziehungsweise
ja, ich meine,
aus dem Boden stampfen.
In welchem anderen Genre passiert sowas gerade?
Ja. So. Richtig, ja.
Also wir haben einfach.
Ohne eine Grundlage vorher
genau.
zu haben, genau.
Ich meine, wir haben vor, was war dann, Terrifier 1 vor 2 Jahren? Nee, noch länger, ne? Aber Terrifier 2 hat ja dann erst diesen Hype so nochmal richtig losgeschossen.
Ja.
Aber wo anders kann es passieren, dass das ist ein Genre, wo es so viele Ikonen gibt und seit Jahren sagen wir, es gibt irgendwie keinen neuen Michael Myers oder sowas, kann sowas überhaupt nochmal passieren? Und auf einmal haben wir Art the Clown und wir werden sehen, die Zeit, Time will tell, ob es wirklich funktioniert, aber wir haben das erste Mal das Gefühl, es passiert und es kommt aus dem Nichts.
Ja.
So, und ich finde auch immer, wir hatten ja auch letztens unsere Horrorvorschau gemacht, das ist immer das Genre, wo ich denke, ich gucke Anfang des Jahres auf die Liste, auf was freue ich mich dieses Jahr und ich denke, wahrscheinlich wird es am Ende irgendein Horrorfilm, der so die Überraschung der Top Ten ist, wie letztes Jahr Skinamarink, jetzt sowas vielleicht wie In a Violent Nature oder so, das sind so die Sachen, wo so viel passiert.
Ja, wo es tatsächlich ja dann doch, egal wie häufig man sich irgendwie aufregt über Horrorfilme, irgendwie doch immer das Gleiche. Aber wenn ich jetzt auch an unseren Podcast zurückdenke, so wie viel unterschiedlicher Kram dann doch irgendwie immer wieder aufploppt und auch dieser mit Halle Berry, wie heißt der, wo sie da ihre Kinder an Seile festmacht, wenn sie rausgehen.
Never Let Go.
Ja, Never Let Go. Also da kommen ja dann doch auch immer noch mal wieder so Ideen, so wo zumindest es erstmal auf dem Papier ganz cool klingt. So klar, wahrscheinlich 80% davon sagst du dann, ja okay, gut, hätte ich auch auf Netflix gucken können oder sonst irgendwie.
Ja, aber es muss ja ein bisschen ausprobiert werden. Und ich meine, wenn man mal überlegt, was so Film Eras waren mit irgendwie, weiß ich, French the Wave und sowas. Damals jetzt wirklich so, solche Bewegungen gab es eigentlich nur noch im Horror. Also wenn ich jetzt, ich müsste nochmal drüber nachdenken, aber so French Extremist, jetzt Elevated Horror würde ich fast auch mittlerweile als so eine Ära einstufen und sowas. Also das ist wirklich das Genre, wo die Leute einfach irgendwie Bock haben, Sachen auszuprobieren. Ich habe sowieso mal das Gefühl, Horror-Filmfans auch und Horror-Regisseure sind so die am meisten irgendwie so Kinoliebe haben. Also man sieht das ja allein an den Conventions. Klar, okay, jetzt Comic-Fans auch und sowas natürlich, aber wenn man mal auf so einer Horror-Convention ist oder irgendwie Filmbörse in Berlin und sowas, da hast du solche Freaks auf eine positive Weise.
Aber ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo Horror-Fans vielleicht auch am ehesten noch zu denen gehören, die mal bereit sind, sich auch auf was Neues einzulassen, weil es eben einfach schon so wahnsinnig viel gibt und die sagen, okay, komm, ich will jetzt mal was anderes sehen, sowas wie Skinamarink oder Backrooms, wenn das jetzt dann irgendwann mal kommt.
Ich glaube, Leute wären auch in anderen Bereichen dazu bereit, aber da wird halt nicht so viel angeboten. Das ist auch dann wieder so eine Budgetfrage. Ne? Bei diesen Horrorfilmen hast du halt überschaubare Budgets und dann kannst du halt eher mal was ausprobieren und hast halt trotzdem irgendwie einen Verleiher da an Bord. Klar, wenn jetzt, weiß ich nicht, Marvel jetzt sagen würde, wir würden gerne mal, weil, keine Ahnung, irgendwie in 80er Jahre, schwarz-weiß, weiß ich nicht, was für einen Film machen.
Aber auch das könnten sie ja machen, weißt du, wenn sie sich halt mal irgendwie trauen.
Naja, genau, sie hatten es ja, es gab ja so Ansätze, aber dann ziehen sie es halt nicht richtig durch, sowas wie Werewolf by Night oder so.
Stimmt,
ne? Dass du so einen Oldschool-Monsterfilm hast, aber am Ende ist es halt nicht konsequent genug. Ja. Und dann denkst du mir so, ja, okay, ist schön, dass sie es irgendwie versucht hat, aber dann ist es halt so halb gar.
Und das ist schade, weil gerade, glaube ich, auch jetzt so Marvel-Fans, Comic-Fans im Allgemeinen, weil wir reden immer Marvel-Müdigkeit, Superhelden-Müdigkeit, aber ich glaube, der Konsens ist eher, wir sind langweilige Filme müde geworden. So. Und wenn es halt einfach irgendwie coole Filme sind, so die auch nochmal irgendwie was Neues mit reinbringen, dann gucken die Leute das ja auch irgendwie noch wie verrückt. Ne?
Ja, zumal du ja auch wirklich manchmal, ich denke da gerade an dieses, wie hieß es, Dark Universe, du kannst ja diese Kurve auch kriegen. Ja, ne? Also ich meine, die haben es ja erst als riesen Blockbuster-Franchise geplant, jetzt machen sie so kleine Sachen mit vielleicht geileren Ideen. Ob es am Ende aufgeht, ist die andere Frage, aber das ist grundsätzlich erstmal schon mal spannender als das, was sie vorher machen wollten, als ihr Marvel-Monster-Universum da aufzubauen quasi.
Ich glaube, Horrorfilme haben halt immer den Vorteil, dass du am Ende ein paar geile Gore-Szenen reinmachen kannst und macht das dann doch irgendwie Spaß. So. Also das Schlimmste, was der Horrorfilm machen kann, ist nicht mal schlecht zu sein, glaube ich, sondern dass er langweilig ist.
Ja.
Aber selbst wenn ich mir irgendwas angucke, wo ich denke, ja, was ist das, habe ich schon tausendmal gesehen und dann ist ein geiler Kill, dann denke ich, ja, aber war irgendwie für den Kill ganz cool. So.
Hat Spaß gemacht, ja.
So die eine Sache, die nur auch auf YouTube gucken.
Ja, genau.
Wenn es dann am Ende nur das ist, ja.
Ja, 2 Stunden im Kino gesessen für eine YouTube-Szene, so, aber
naja. Ja, das kommt noch dazu, 2 Stunden, also ich meine, das meiste ist ja auch überschaubar in der Länge, ne? Also die Blockbuster haben ja auch nicht unbedingt das. Die sind auch einfach immer länger, ohne da irgendwie wirklich eine Berechtigung zu haben. Also nicht, bei manchen mag es berechtigt sein, aber wenn du 2,5 Stunden irgendwie durch Aquaman 2 oder so quälen musst, also warum? Dann mach,
ich find's,
das ist halt auch noch so ein Punkt.
Ich finde es lustig, dass du gerade dieses Zeitthema weil ich habe heute diesen Filmstarts-Artikel gelesen, über Michael Rooker und
Horizon.
Und Stephen King,
ja.
Wo über Kevin Costners Horizon, ja. Der ja irgendwie 3 Stunden hast.
Ja.
Und wo die Argumentation von Michael Rooker irgendwie in diesem Artikel ist, ich kenne jetzt nicht sein Wortlaut, ich kenne es nur aus dem Filmstadt-Artikel, aber die sind ja immer wundervoll recherchiert, weswegen ich das natürlich. Jetzt vollkommen glaube.
Absolut.
Wo er sich halt so richtig krass darauf aufhängt, oh, Filme sind heute alle so 90 Minuten lang und die Leute wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, einen 3-Stunden-Film zu gucken.
TikTok-Generation.
So, ne, ja, die TikTok-Generation, ja. So ich denke, hast du mal die letzten Marvel-Filme geguckt?
In denen auch, du warst teilweise?
Ja, sind auch alle irgendwie so 2,5, 3 Stunden lang. Es liegt nicht unbedingt daran, aber...
Ich meine, am Ende soll ein Film so lang sein, wie er braucht.
Ne? Genau, ja.
Völlig, also ne, kann man nicht so von vornherein sagen, aber trotzdem, gerade im Blockbuster-Bereich hast du ja wirklich viele Beispiele jetzt inzwischen, wo es einfach nicht... Also es ist einfach keine Daseinsberechtigung, dass es so lang ist zumindest.
Und da können wir jetzt wieder den Bogen zu Maxine schließen.
Ja.
Wunderschöne, was...
100 Minuten?
Ja.
Ja, irgendwie so.
Ungefähr,
ne?
So. Also, und da meinte ich ja, da hätte ich gerne noch, also hätte ich auch noch eine halbe Stunde länger in dieser Welt bleiben können. Also,
nee, ich fand den tatsächlich.
Ja, wie gesagt, das wäre dann wäre vielleicht länger entstanden, aber mein Gefühl war, ich war in dieser Welt so drin,
genau,
ich hätte da gerne noch länger drin gewesen. Genau, als Film ist es wahrscheinlich perfekt so. Also,
ja, das ist ja das Gefühl, mit dem du rausgehst.
Genau, willst, genau, das ist ja das Gefühl. Ich will mehr, aber bekomme halt nur das und das ist genau richtig so.
Ja, das muss ich nämlich auch sagen, so, weil da dachte ich auch so, okay, ach, schön. Wie so nach 100 Minuten
voll. Und
es treten.
Geht halt wie im Flug vorbei, wie gesagt.
Ja.
Herrlich.
Haben wir noch was?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht. Soundtrack ist super.
Soundtrack ist generell Sound. Also deswegen auch nur, weil es jetzt ein kleiner Horrorfilm ist, auf jeden Fall auch im Kino gucken. Das Sounddesign ist auch der Hammer.
Mhm.
Also ich meinte ja auch vorhin, also wirklich in allen Szenen, das wird halt auch da geht das so, ist das so vollkommen durchgestylt. Nicht nur visuell, sondern auch auf der Audioebene. Also Schritte, Soundtrack, also die Musik, generell alles, was da so vorkommt. Mhm. Also es ist richtig, du bist halt okay, einfach in dieser Welt drin, das trägt auch dazu bei und im Kino halt noch am geilsten.
Ja. Finde ich auch irgendwie ein geiler Film für den Sommer. So, ich kann mir richtig vorstellen, irgendwie da reinzugehen, so 19 Uhr aus dem Kino zu kommen, wird es ein bisschen dämmerig und da geht man noch irgendwie draußen was trinken oder so, setzt sich draußen irgendwo hin, weil es halt so ein Vibe-Film ist. So. Mhm.
Voll.
Ich glaube, das ist auch so, ich weiß nicht, das müsst ihr jetzt mal sagen, ich glaube, das wäre so von all den 3 Filmen für mich auch so der, den ich so, wenn ich mal irgendwie Bock drauf hätte, glaube ich, so am ehesten einfach zu Hause reinschmeißen würde und sagen würde, okay, oh, ich weiß gerade nicht so, was ich eigentlich gucken will. Ach komm, lass mal Maxine nochmal irgendwie
Es ist
gucken.
So der beschwingteste von den Filmen, würde ich auch sagen. Ne? Also er macht irgendwie trotz allem, was da passiert, am meisten gute Laune, glaube ich. Nach den anderen beiden war ich wirklich fertig teilweise. Aber,
ja, vor allem Pearl ist da echt, also Pearl fand ich fast noch irgendwie so unangenehmer irgendwie zum Schluss, so während X war halt, ich muss aber auch sagen, ich fand bei X, ich mag die erste Hälfte wesentlich mehr, einfach weil es halt so ein bisschen mehr so deren ganze Kommunikation und auch wir drehen Pornofilm und haha irgendwie.
Ja, da hat er am ehesten fast noch den Maxine-Vibe. So
und dann bin ich halt so bei die zweite Hälfte so, okay, ja gut, und jetzt sterbt ihr halt alle irgendwie. Und so,
aber auf
und
schöne Art und Weise.
Ja, ja, auf schön blutige Art und Weise. Aber ich glaube, ja stimmt, so als Vibe-Film würde ich Maxine, glaube ich, häufiger dann irgendwie nochmal gucken so. Trotzdem, wenn da eine schöne Box rauskommt, wo alle 3 Filmchen
Das wollte ich jetzt noch
sind,
sagen. Ich glaube, die kannst du einfach, das ist einfach so gut als, also ich habe auch richtig Bock, das mir einfach als Gesamtwerk da mal anzuschauen.
Absolut.
Wie schön wäre es, wenn Pearl irgendeinen Titel mit 2 X hätte?
Ja, das wäre natürlich dann noch...
Vertane Chance.
Ja,
das
hab ich absolut.
Die ganze Zeit schon nicht verstanden, wo die Ankündigung raus haben.
Aber gut, dann hättest du ihr einen anderen Namen geben müssen als Pearl oder so.
Ja, und das wäre dann zu nah an Maxine vielleicht dran gewesen. Obwohl gerade die Parallelen zwischen den Figuren, vielleicht wäre es auch gerade sinnvoll gewesen. Aber
ich hätte sie dann Trixie heißen.
Trixie, gar nicht so schlecht.
Ex-Trixie Maxine.
Also ich glaube, du und Ty West, ihr müsst euch echt mal zusammensetzen.
Ja. Ich hab ja Mittwochabend.
Ja, also da bietet sich das an. Also du solltest mit da vorne
vielleicht
stehen.
Vielleicht, wenn ihr morgen diesen Podcast hört, bin ich nicht mehr hier, sondern mit Ty West auf dem Weg nach Hollywood.
Ja, Puritan 2 drehen.
Genau, Puritan 2 drehen.
Ja, cool.
Gut, dann kommen wir zum Fazit. Wer möchte denn anfangen? Komm, Markus.
Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, für mich ist es trotzdem der schwächste von den dreien. Das klingt dann immer so negativ, aber es ist auf jeden Fall...
Du hast Maxine.
Ich hasse Maxine abgrundtief. Nein, aber trotzdem eine ganz klare Empfehlung. Ich habe es ja auch vorhin schon kurz gesagt, warum, also ohne jetzt, es geht da noch ein bisschen sehr in Spoiler-Bereich vielleicht, also da kommt auch gerade so eine Figur am Ende, die ist halt so drüber, dass es mir schon so, also es passt vom Konzept schon auch irgendwie dazu, aber hat sich für mich nicht ganz so organisch eingefügt wie alles andere, was, was Ty West so macht. Und deswegen, das fand ich, das hat mich dann so ein bisschen rausgerissen, obwohl ich ja sonst so in dieser Welt drin war. Und deswegen fällt er so ein ganz kleines Stück ab. Und ich bin so daher auch, also den anderen beiden habe ich halt, wenn man jetzt auf die Sternewertung geht, 4 Sterne jeweils gegeben. Deswegen bin ich erstmal bei 3,5 mit einem großen Herz. Und ich glaube aber da, wenn ich, gerade wenn ich alles nochmal zusammengucke, ist das so eine Gesamtkunstwerk mit 4 Sternen. Deswegen bin ich da so irgendwo dazwischen. Also es ist ein starker Film, auf jeden Fall.
Ich muss dir ein bisschen zustimmen, was das Ende angeht. Ich finde, inhaltlich mochte ich das schon.
Ja, das meinte ich ja vorhin noch. Also was da passiert, ist schon irgendwie geil, dass es auch in dieser Welt irgendwie passiert, dass, wie es da passiert, es ist immer so schwierig, Sachen anzuteasen, ohne es auszubuchstabieren. Das fand ich auch cool, aber genauso.
Aber halt durch diesen irgendwo Nicht-Aufbau davon und wie es halt plotmäßig irgendwie ein bisschen holprig da rein stolpert, so würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen Downer gegen Ende, aber sonst für mich genau die richtige Reinleg-Filmart von so Retro-Flair-Ding mit ein bisschen Gore, mit ein bisschen so Hollywood-Sache. Und ich habe so eine Letterboxd-Liste, eine private. Da habe ich, die heißt Enigma-Filme. Das ist so ein eigenes Genre, was ich gegründet habe, was halt diese Under the Silver Lake, diese Sachen. Ich weiß immer nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber Under the Silver Lake und der passen da sehr gut rein. Ich habe auch sowas wie Anime mit drin. Und ich liebe solche Filme und deswegen bin ich bei 4 Sternen auch mit dickem Herz.
Ja, ich, weil du gerade Letterboxd ansprichst, ich traue mich schon immer gar nicht mehr, diese Wertung hier zu machen, weil ich weiß, ich habe irgendwann mal in einem Podcast einen Film bewertet und auf Letterboxd habe ich dann aber entweder einen halben Stern weniger oder einen halben Stern mehr gegeben. Dann kam so vor, aber im Podcast hast du gesagt. So, nein, aber das Ding ist.
Ändert sich ja auch gerne mal.
Also naja, vor allen Dingen, das Ding ist halt, gerade die Podcast-Filme, die wir hier besprechen, gucken wir ja irgendwie in der Pressevorführung. Und wenn ich so einen Film wirklich mochte oder so, dann gehe ich auch gerne direkt am Startwochenende irgendwie nochmal ins Kino. Mhm. Jetzt Maxine habe ich ja heute das Glück, mit meinem guten Kumpel Ty West zusammen zu gucken. und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht sogar auch noch auf 4,5 hochgehen würde, wenn ich ihn jetzt so gucke, weil ich bin auch vollkommen bei euch. Das Finale hatte mich dann auch so ein bisschen, zwar so ein bisschen drüber, wenn man das irgendwie so ein bisschen mehr noch aufgebaut hätte als das, was es ist, glaube ich, hätte vielleicht wären da so 10 Minuten mehr Film dann doch gut gewesen, um das immer mal wieder so ein bisschen einzubauen. Aber ich, wie gesagt, im Augenblick bin ich jetzt bei 4. Vielleicht steigert sich das noch so, aber auf jeden Fall Konsens ist da bei uns Highlight. Jetzt hier. Ist wirklich, muss man gesehen haben. Und nochmal, selbst wenn man jetzt Pearl und X oder X und Pearl, je nachdem, wie ihr sie rumgucken wollt, nicht gesehen habt, er funktioniert trotzdem. Also das, glaube ich, will ich einfach nochmal sagen, einfach nur, um die Leute vielleicht auch anzufüttern, dass sie da hingehen und dann vielleicht auch neugierig werden und sich die anderen beiden angucken. Aber
würde ich auch auf jeden Fall sagen.
Man kann Maxine auch wirklich gut gucken, ohne dass man die anderen beiden jetzt geguckt hat, weil sie halt auch nie, ich weiß gar nicht, X, glaube ich, lief, ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, ich weiß gar nicht, so einen großen Kinostart hatte der dann auch wieder nicht.
Ich habe beide im Heimkino erst noch mal tatsächlich, aber es waren auch beide so Filme, die ich glaube ich, im Streaming mir geliehen habe und dann so sofort danach auch gekauft habe, die haben mich da total geflasht damals. Und ja, und genau, wenn man Maxine halt mochte, dann sollte man die auf jeden Fall dann nachholen, falls man die vorher noch nicht gesehen hat, definitiv. Also auch ein guter Test, ob man da generell so damit was anfangen kann.
Ja, ich würde also sagen, nachdem ich ja gesagt habe, unser Horrorforscher, dass ich bisher ein bisschen enttäuscht bin vom Horrorfilmjahr 24, jetzt geht's los.
ja, genau.
Ein paar Monate sind wir noch.
Ja, genau. Gut, damit sind wir durch.
Uhu.
Markus, vielen lieben Dank.
Ja, es war sehr schön.
Hardy, vielen lieben Dank.
Immer gerne.
Grüße, Dank geht natürlich raus an euch da draußen, die ihr fleißig zuhört, die auch kleine Hinweise geben. Ich glaube, ich hatte bei unserem Horror-Podcast nur A Violent Nature in reingeschrieben oder irgendwie so und nicht in A Violent Nature.
Fauxpas.
Ja, das finde ich ja gut. Also auch sowas an leinwandliebertfilmstadt.de oder so abschicken. Und ja, das Lustige ist ja, wir haben ja diese Woche eine wirklich sehr, sehr krasse Kinostartwoche, ne? Also ich meine, wir haben jetzt Maxine, dann kommt ja noch der neue Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Ja. Über den, da haben wir so ein bisschen gewürfelt, welchen Film sollen wir zuerst nehmen. Kinds of Kindness reden wir nächste Woche drüber. also den haben wir natürlich nicht vergessen, aber irgendwie lag uns Maxine mehr am Herzen. Was tatsächlich, und das ist so lustig, eigentlich auch an Pascal gelegen hat, der nun ausgerechnet heute, wie ihr vielleicht gehört habt, nicht mit dabei war, weil er dann schon im Urlaub war und dann die PV doch nicht mitnehmen konnte.
Tja, aber einer von beiden hat ihn gut, von uns hat ihn gut vertreten. Ich weiß nicht, wer der Ersatz für Pascal ist.
Hadi hat ihn gut vertreten. du warst schon
immer eingefahren.
Du warst schon immer eingefahren. Und genau, dann reden wir keins auf keines. Und was stimmt, was ja auch noch kommt, ist hier Killer Romance.
Oh ja, der Linklater.
Der Linklater mit Glenn Powell. Der, ja, da habe ich auch sehr Bock drauf. Ich glaube, den gucke ich dieses Wochenende auch noch.
Ja, richtig Bock.
Weil das klingt, der, glaube ich, in den USA ist der ja direkt auf Netflix erschienen. Ja, und bei uns kommt er wenigstens noch ins Kino. Finde ich immer sehr angenehm.
Ja.
Ja, also es gibt viel zu gucken, aber guckt auf jeden Fall auch Maxine. Nächste Woche reden wir über Kinds of Kindness. Jetzt sage ich Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.